21. April, 19 Uhr, jetzt habe ich nicht richtig zugehört.
54.
19.54 Uhr. Und ich sitze mit meinem sehr müden Sohn auf der Terrasse. Wie geht's dir? Außer, dass du müde bist.
Ansonsten ganz gut.
Ansonsten ganz gut. Du genießt eine Woche studienfrei, kann man das so ein...
Vorlesungsfrei.
Ja, stimmt, studienfrei gibt's bei dir ja auch nicht so richtig. Was bedeutet das für dich in dieser Woche?
In allererster Linie bedeutet das, ich kann hier zu Hause sein, beziehungsweise nicht unbedingt zu Hause, aber bei euch. Und das war sehr nötig, weil das alleine sein in Zürich hat mich dann doch zuletzt ein bisschen sehr belastet.
Okay, wobei gerade in der letzten Phase du doch eigentlich tendenziell eher mehr Besuch hattest als davor, oder?
Das stimmt. Die Wochen zuvor hatte ich öfter Besuch, aber die letzte Woche nicht.
Okay. Meinst du, das war so ein bisschen das, dieses typische mentale Loch nach der extremen Anspannung rund um die Studiumsstiftung? Oder was glaubst du, ist die Ursache? Oder ist es die sich weiter zuspitzende globale Lage? Oder ist es ein bisschen von allem?
Das ist ein bisschen von allem. Und es ist halt auch allgemein einfach nicht schön, so viel allein zu sein. Hm. Ich meine, dafür sind Menschen an sich ja auch nicht gemacht, eigentlich alleine zu leben, den ganzen Tag über mit niemandem zu sprechen. Das ist ja keine keine gesunde Lebenssituation. Hm.
Ja, nun sitzen wir draußen auf der Terrasse, deswegen haben wir auch ein bisschen Vögelgezwitscher oder sonstige Geräuschkulisse heute im Hintergrund, weil wir gesagt haben, wir genießen noch ein bisschen den Ostermontagabend draußen das einigermaßen gute Wetter. Ja, wobei da hinten sieht es auch schon wieder aus, als kriegen wir gleich ordentlich den Hintern gewaschen.
Ja. Ja,
könnte auch passieren. Ja. Ja, wie ist dir denn insgesamt so in der Woche ergangen? Gab es denn irgendwelche Highlights oder hast du eigentlich nur geschlafen und hast versucht runterzukommen?
Ich habe relativ viel geschlafen und Dinge nachgeholt, die ich nicht machen konnte, weil ich mich zuvor, wie gesagt, auf das Seminar noch vorbereitet hatte. Ich habe mich mal mit einigen Themen so ein bisschen jenseits des Studiums wieder beschäftigt in der Physik. Also wir haben in Physik 2 momentan das Thema spezielle Relativitätstheorie und die eine oder andere Übungsaufgabe hat mich dann noch zu einem weiterführenden Gedanken oder Hinweisen gebracht. Ich habe einige Artikel gelesen aus dem neuesten Spektrum der Wissenschaft, die mich ein bisschen zum Nachdenken und zum Recherchieren gebracht haben. Es war an der ETH einen Vortrag über den neuen großen Teilchenbeschleuniger, der eventuell am CERN gebaut wird. Es gab die bisher interessantesten und vielversprechendsten Hinweise auf Biosignaturen, die möglicherweise von außerirdischem Leben herrühren könnten. Also es ist in der Wissenschaft einiges passiert in den letzten Wochen und damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt, mal jenseits der Aufgaben, die ich so machen musste. Und das war natürlich auch sehr spannend und interessant. Aber ansonsten war ich auch sehr müde, habe viel geschlafen, habe viel Aufgaben gemacht und habe natürlich auch nicht verpasst, was sonst noch so passiert ist auf der Welt.
Mir ging's ähnlich. Was mich aber natürlich am meisten brennend interessiert bei der Schnittmenge an Dingen, die wir so beide erleben, ist, dass auch natürlich ich mitbekommen habe, dass endlich die ersten Außerirdischen entdeckt wurden im Weltall. Wie kann ich mir die optisch vorstellen, Daisy?
Also erstmal wurden ja nicht die ersten Außerirdischen entdeckt, sondern es sind die bisher vielversprechendsten Hinweise auf biologische Aktivität auf anderen Planeten. Es geht um den Exoplaneten K2-18b, der sich ja ungefähr 124 Lichtjahren Entfernung befindet, also relativ nah. Und auf diesem Planeten oder in der Atmosphäre dieses Planeten wurden sehr starke Hinweise auf Gase gefunden. Ja, Dimethylsulfid zum Beispiel, die auf der Erde nur durch biologische Prozesse entstehen und für die wir keine Erklärungen außer biologische Prozesse kennen. Das ist natürlich noch keine Entdeckung von Außerirdischen, weil die Signifikanz dieser Messung noch nicht das Niveau erreicht hat, ab dem man in der Wissenschaft von einer Entdeckung spricht. Und weil es letztlich natürlich auch ein indirekter Hinweis ist. Ja, wir finden nicht direkt biologische Aktivitäten, nicht direkt außerirdische, sondern wir finden in der Atmosphäre des Planeten Gase, von denen wir auf der Erde wissen, sie entstehen nur durch Lebewesen. Und das ist ein sehr, sehr vielversprechender Hinweis, aber wir wissen natürlich noch nicht genug, um zu sagen, das sind Außerirdische. Und wir wissen vor allem noch nicht genug, um zu sagen, wenn es denn tatsächlich einen biologischen Ursprung hat, wie sieht der aus? Ja, also man geht davon aus, dass K2-18b ein Ozeanplanet ist, eventuell sogar ein sogenannter hyzenischer Planet, also ein Planet mit einer dicken Wasseroberfläche, ja, eventuell hunderte Kilometer tiefe Ozeane, einer dichten Wasserstoffatmosphäre. Also der Planet würde sich vermutlich deutlich von der Erde unterscheiden, selbst wenn er lebensfreundlich wäre. Ja, auf der Oberfläche würde ein riesiger Druck herrschen und vermutlich wäre der ganze Planet von einem großen Ozean umgeben. Und wenn es dort tatsächlich Leben gibt, wie das aussieht, das wäre dann der nächste Schritt herauszufinden. Man müsste zum Beispiel herausfinden, wie sieht der Stoffkreislauf auf diesem Planeten aus, wie viel Sauerstoff gibt es zum Beispiel, weil die Menge an Sauerstoff entscheidet in der Regel, wie groß die Biomasse ist, die eine Biosphäre unterhalten kann. Also ob es, ich sag mal, nur Bakterien sind, in Anführungszeichen, oder ob der Sauerstoffgehalt beispielsweise ausreicht, um komplexere Lebensformen, höhere Lebensformen, Wirbeltiere vielleicht, sowas wie Fische zu unterhalten, das ist alles Zukunftsmusik, das wissen wir nicht.
Okay. Ja, hatte ich mir jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt.
Es wäre sehr, sehr spektakulär, wenn sich das auch nur ansatzweise bestätigt, weil was viel zu kurz kommt, ist die Anmerkung, oder worüber meiner Meinung nach kaum jemand nachdenkt aktuell, ist, was das insgesamt für eine Aussage wäre. Es würde bedeuten, der nächste bewohnte Planet in der Milchstraße ist maximal etwa 120 Lichtjahre von uns entfernt. Und wenn man bedenkt, dass die Milchstraße über 100.000 Lichtjahre groß ist, ja, aber der nächste bewohnbare Planet, der nächste bewohnte Planet liegt in einem Abstand von nur 120 Lichtjahren, dann bedeutet das ja, dass die 100.000 Lichtjahre große Galaxie praktisch vor Leben wimmelt, ja, also dass es überall Leben gibt, ja, weil wenn der Abstand zwischen zwei bewohnten Planeten so gering ist, und es ist nicht davon auszugehen, dass das Zufall ist und wir praktisch die Einzigen sind, ja, und selbst wenn das außergewöhnlich nahe ist und wir sagen, im Durchschnitt sind zwei bewohnte Planeten 1.000 Lichtjahre voneinander entfernt, selbst dann würde es in der Galaxie vor Leben wimmeln, ja, also wenn sich bestätigt, dass in so naher oder in so kurzer Entfernung zur Erde Außerirdische existieren, dann wissen wir, okay, es existieren praktisch überall Außerirdische. Überall, wo die Bedingungen für Leben gegeben sind, entsteht Leben auch. Und okay, das wäre sehr, sehr spektakulär.
Okay. Ja, ich weiß nicht. Mir reichen die Leben, die ich hier kennengelernt habe, reichen mir eigentlich in beide Richtungen. Genügend gute kennengelernt, um klarzukommen, aber auch genügend beschissene kennengelernt, um nicht das Bedürfnis zu haben, noch eine weitere ähnliche Spezies irgendwann mal. Aber es ist ja auch keine ähnliche Spezies. Das ist ja
vermutlich keine ähnliche Spezies. Und um ehrlich zu sein, würde ich schon so denken, ja, ich meine, ich setze mich für die Menschheit ein, weil es halt keine anderen gibt. Aber wenn es Spezies gäbe, die besser als die Menschheit wären, dann wäre ich auch momentan sehr, sehr, sehr versucht, uns zu verraten, ganz ehrlich.
Okay. Ja gut, du hast eine mental intensive Woche hinterher, denn der Film geht in diversen Schnipseln, ja, geistert der durch TikTok, allerdings nicht positiv konnotiert, sondern eher als eine Art Ekel-Meme, kann man das so sagen, ja, dass es eigentlich darum geht, dass darunter so viele Gewaltfantasien wie nötig, wie möglich geäußert werden, beziehungsweise ja, jeder eigentlich kommentiert mit dem, wann kommt die Szene, wo Jason das und das passiert, mhm, wann kommt die Szene, wo Jason das und das passiert, und es sind alles ganz widerwärtige Gewaltfantasien. Wir haben jetzt heute viel Zeit mit dem Melden verbracht, freuen uns natürlich immer riesig, dass da auch ganz, ganz viele drunter das durch positives Kommentieren versuchen, dem entgegenzuwirken. Ich bin halt nur nicht sicher, was ist wirklich der richtige Weg, weil auch durch das positive Gegenkommentieren erreichen ja diese ekelhaften Kommentare auch wieder eine gewisse Reichweite.
Das stimmt. Ich denke, der richtige Weg ist es, dort die Kommentare, die ja sexualisierte Gewalt, NS-Verherrlichung, die zur Anzeige zu bringen, damit hoffentlich ein Exempel zu statuieren. Weil du kannst dir sicher sein, dass es keine meiner größten Sorgen momentan, und ich weiß auch, dass das ja vermutlich erstmal keine reale Gefahr für mich so darstellt. Aber ich bin der Meinung, die Menschen müssen mal wieder das Fürchten lernen vor Konsequenzen ihrer Taten. Und es würde mich einfach, ich glaube, es würde sehr helfen, wenn einige, vielleicht auch nur 10%, vielleicht auch nur 1% dieser zehntausenden Kommentare, die es gab, wenn bei denen plötzlich Post im Briefkasten läge, weil sie vor 2 Wochen irgendwas ins Internet geschrieben haben, worüber sie sich wahrscheinlich nicht so wirklich Gedanken gemacht haben, und Menschen auf diese Weise wieder, man ihnen mal wieder das Fürchten vor den Konsequenzen ihrer eigenen Taten lehren würde. Und das ist bei Rape Culture und NS-Verherrlichung sollte das ganz sicher der Fall sein. Deswegen, ich bin da sehr entschlossen, juristisch gegen vorzugehen. Aber es ist natürlich auch nicht meine Priorität Nummer 1 momentan.
Nachvollziehbar. Also beides nachvollziehbar. Ja. Ja, und heute hast du dich mit deinem, wolltest du dich eigentlich mit deinem ehemaligen Tutor treffen? Das hat leider nicht geklappt, weil der ein bisschen erkältet war und dann Sorge hatte, dich anzustecken. Das heißt, ihr habt Videotelefonie so ein bisschen gemacht. Ja. Worum ging es? So ein bisschen einfach in physikalischen Sphären schweben oder?
Ein wenig konkreter, also mein Studium so ein bisschen. Ich hatte ja anfangs eigentlich den Plan, bevor ich an die ETH gekommen bin, hatte ich ja eigentlich den Plan, ich mache das in 2 Jahren.
Ja.
Ich verkürze noch um 1 oder 2 Semester. Der Gedanke war im ersten Semester dann deutlich weniger präsent. Jetzt habe ich mir wieder überlegt, ist das eine Option? Wäre ja schon schön, irgendwie schneller fertig zu werden. Und das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Aber mir ist auch klar, dass ich nicht möchte, dass ich praktisch nur noch das Studium mache und sonst für gar nichts mehr Zeit habe. Und dass es dann besser ist, vielleicht es doch in Regelstudienzeit zu versuchen und eher nicht zu verkürzen.
Da habt ihr euch beraten quasi, oder da hast du dir von ihm?
Und hauptsächlich ging es aber tatsächlich ums SFN. Da war ich ja relativ
lange. Das ist das Schülerforschungszentrum
Nordhessen. Genau, das Schülerforschungszentrum Nordhessen, wo ich mein Projekt zur Chaos-Theorie umgesetzt habe.
Wo du vor knapp etwas über 10 Jahren angefangen hast,
ja,
dich mit Physik zu beschäftigen.
Ja, ja. Nicht angefangen habe, mich mit Physik zu beschäftigen,
nee, aber stimmt, genau.
Mein Forschungsprojekt zur Chaos-Theorie angefangen habe. Und ja, da war ich jetzt ja relativ lange nicht mehr und habe ein wenig darüber ausgetauscht, was dort seitdem so passiert ist und wie es dort so weitergehen könnte, was so meine Erfahrungen aus der Zeit am SFN waren, wie man die vielleicht umsetzen könnte, um dort noch Dinge zu verbessern. Und ja, es war eine sehr coole Unterhaltung. Und ich freue mich auch, wenn wieder der SchülerInnen-Kongress stattfindet. Er ist ja einmal im Jahr und ich habe häufig auch Beiträge dazu geliefert, habe Vorträge gehalten zur Chaostheorie oder zum Klima. Letztes Jahr war ich bei diesem Diskussionsforum zu Klima und Wissenschaft dabei. Und da werde ich definitiv dieses Jahr auch versuchen, mal, wenn ich schon vielleicht keine Zeit finde, selber einen Beitrag zu leisten, auf jeden Fall mal vorbeizugucken und mir andere Dinge anzuhören und ein paar Leuten wieder zu sprechen. Das sind immer sehr, sehr coole Veranstaltungen eigentlich. Und es ist natürlich, ich meine, dieser Zeit, in der die Wissenschaft so heftig unter Beschuss steht, ist natürlich das SFN oder überhaupt die Idee, Schülerforschungszentren oder SchülerInnen, ja, Kinder für die Wissenschaft praktisch zu rekrutieren in diesen Zentren und ihnen ja auf diese Weise die Universalität von Fakten einfach und den Stellenwert von Wissenschaft nahezubringen, aber auch sie selber zu ExpertInnen zu machen. Ja, also dass sie in eine Situation kommen, in der sie sich so intensiv mit einem Thema beschäftigen, dass sie diejenigen sind, die ExpertInnen sind, und dass selbst Juries ja bei Wettbewerben oder auch Lehrkräfte in diesem Setting mal ihren Platz kennen, wissen, dass sie hier nicht die ExpertInnen sind, sondern dass sie vielleicht in diesem Fall diejenigen sind, die etwas zu lernen haben oder zumindest auf Augenhöhe agieren. Ja, also ich finde, das SFN und Wochenendrebellen haben irgendwie, obwohl es sehr unterschiedliche Dinge sind, haben sie ganz viele Parallelen, weil halt dieser Gedanke auf Augenhöhe, ja, in einer Beziehung, die eigentlich von einer Hierarchie geprägt ist, normalerweise zwischen, ich sag mal, Lehrkräften und SchülerInnen, diese Hierarchie aufzubrechen, zu sagen, ja, die BetreuerInnen in einem Schülerforschungszentrum sind nicht Lehrkräfte, sondern sie agieren auf Augenhöhe, sie kennen ihren Platz in diesem Setting, sie sind in dem Fall eben nicht die ExpertInnen, sondern sie helfen, sie unterstützen, aber die SchülerInnen forschen, ja, autonom praktisch. Das ist ein, finde ich, sehr cooler Gedanke, weil man sehr, sehr viele, ich sag mal, Tugenden oder Eigenschaften, die wichtig sind für die Zukunft unserer Zivilisation, gleichzeitig fördert. Ja, sowohl eben einfach, ja, die Wissenschaft, die wissenschaftliche Methodik, die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, aber auch eben Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln, und auf Augenhöhe auch mit Menschen zu agieren, die deutlich älter sind vielleicht. Also einfach Hierarchien aufbrechen, das finde ich einfach wahnsinnig wichtig jetzt gerade. Und ich würde mir halt natürlich sehr wünschen, dass diese Idee von Schülerforschungszentren, dass viel Erfolg hat, dass das vielleicht weiter verbreitet wird. Weil ganz ehrlich, ich würde mal behaupten, dass viele von den Fragen, die dort so erforscht werden, die liegen uns Menschen eigentlich im Blut. Also ich glaube, dass es fast ein bisschen in unserer Natur liegt, bestimmte Fragen zu stellen, weil die Welt um uns herum, in die wir hineingeboren werden, einfach so unfassbar ist und sich so viele Fragen eigentlich von alleine stellen, von alleine aufploppen und wir wirklich die Möglichkeit haben, die Veranlagung haben, diese Fragen empirisch zu beantworten. Und das ist ja eigentlich ein so krasser Gedanke, der, glaube ich, eigentlich total viele Menschen von Geburt an fasziniert. Und ich glaube, was wir machen in der Schule, und da sind wir auch heute tatsächlich ein wenig auf derselben Meinung gewesen, wir fördern das nicht nur nicht oder wir ignorieren es nicht nur, sondern wir trainieren es aktiv ab. Und wenn die Wissenschaft in der gesamten Gesellschaft wieder an Stellenwert gewinnen soll, dann ist die Schule oder sind Menschen im Schulalter sicherlich der Punkt, an dem das beginnen muss.
Was liegt jetzt noch an? Ein paar Tage hast du ja noch frei. Ja. Deine Schwester muss morgen wieder in die Schule, aber du hast jetzt die Woche noch, ne, glaube ich. Mhm.
Also ich habe, wie gesagt, noch einiges an Hausaufgaben, die ich immer nicht ganz geschafft habe während der Woche, wo ich jetzt versuche, viel nachzuholen. Und ansonsten, ich bin morgen mit Opa weg über Nacht. Und dann komme ich vielleicht auch nochmal mit dir zur Arbeit. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich auch mit dem Zug mal irgendwo hinfahren und werde dort halt arbeiten. Eventuell wollte ich mich noch mit Richard treffen, um ein bisschen über den möglichen zweiten Teil des Films zu sprechen, falls es ihn denn gibt. Muss man mal gucken, ob das jetzt am Wochenende klappt oder ob man das an einem anderen Wochenende dann mal macht. Ja, das ist jetzt so der Plan für die Ferien. Aber vor allem auch ausschlafen.
Da hast du auch ein bisschen was nachzuholen, glaube ich, ne?
Ja.
Du bist gestern auch relativ früh schlafen gegangen, warst aber dann heute Morgen auch wieder ein ordentliches Mützchen voll, das du dir genommen hast insgesamt. Vollkommen verdient natürlich, auch vollkommen verdient. Ja, ja, dann sage ich erstmal Prost. Stoßen wir erstmal an mit unserem Peters Malz. Peter ist einer unserer neuesten Unterstützer auf Steady, einer Plattform, wo man Podcaster, Blogger und unterschiedlichste Menschen unterstützen kann. Und da hat er sich das Paket gesichert, wo es unter anderem eine Malzbiertaufe inklusive gibt. Und deswegen sagen wir Prost, Peter, trinken auf dich heute Peters Malz. Dankeschön für deine Unterstützung. Ja, wir haben gesagt, das Weltgeschehen wollen wir ein bisschen außen vor lassen, weil es sicherlich auch nicht förderlich ist, das auch noch durchzukauen aus unterschiedlichsten Richtungen. Aber ich würde gerne einen Aspekt kurz mit dir beleuchten. Wie würdest du denn insgesamt sagen, wieso die Medien insgesamt die globale Situation erfassen?
Welche Medien ist die Frage, ne?
Ja, so, ich weiß nicht, ob man da so in Gänze, so grundsätzlich, wenn man so die, in Anbetracht der Lage, müsste ja dann eigentlich in den, müsste sich eigentlich irgendwo medial ja auch widerspiegeln.
Ja, also, ich würde mal sagen, ab und zu frage ich mich schon so, leben wir auf demselben Planeten? Also, ist das derselbe Planet, über den dort gerade berichtet wird? Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist sicherlich die sträfliche Vernachlässigung der Klimakrise. Ja, das ist nichts Neues. Das habe ich vor Jahren schon gesagt. Daran hat sich im Wesentlichen nichts verändert. Das ist wirklich mir unbegreiflich, wie das trotz vieler anderer, ich meine, es gibt momentan sehr, sehr viele Entwicklungen, die sehr wichtig sind, die eine Bedrohung darstellen für ja unsere Sicherheit, für unsere Freiheit. Und mir ist schon klar, dass es schwierig ist, die all diese historischen Entwicklungen gleichzeitig denen gerecht zu werden. Ja, der Verfall der ja letztlich regelbasierten globalen Ordnung, ja, der imperialistische Systeme überall auf der Welt, die wieder größer werden, stärker werden, Kriegsgefahr in Europa oder auch Kriege in anderen Teilen der Welt und letztlich der ja die Errichtung eines faschistischen Regimes in den USA. Das sind auch alles extrem, extrem wichtige Punkte. Trotzdem kann ich nicht verstehen, wie die Klimakrise dort nicht mindestens auf dem gleichen Niveau ist. Ich meine, es passieren oft im Bereich der Klimakrise passieren so wichtige Benchmarks momentan. Niemand hat mitbekommen, dass zum Beispiel der Meeresspiegelanstieg jetzt 2024 deutlich, deutlich höher ausgefallen ist, als man erwartet hat. Ja, der Meeresspiegel ist allein 2024 um über einen halben Zentimeter gestiegen. Und wenn sich das weiter beschleunigt in dieser in diesem Trend, ja, dann könnten wir bis 2100 weit über einen Meter Meeresspiegelanstieg haben. Das würde Milliarden Menschen in die Flucht treiben. So. Und wie das niemand mitbekommen hat, ja, das ist definitiv ein Versagen. Und gleichzeitig haben Menschen Angst vor Dingen, vor denen sie wirklich absolut keine Angst haben müssen, ja. So viele Menschen glauben wirklich, es gäbe irgendwie sowas wie eine Notlage im Bereich Migration. Nein, nein, gibt es überhaupt nicht. Es ist, also, dieses ganze Thema illegale Migration, das ist eine einzige Luftnummer, ja. Es gibt keine Notlage und erst recht keine Notlage, die irgendwelche barbarischen, drakonischen Maßnahmen. Ich meine, das ist es ja letztlich. Ja, wenn man sagt, es gibt eine Notlage, dann ist ja logisch, das rechtfertigt Maßnahmen, die normalerweise unschön sind, die man eigentlich nicht ergreifen will. Beim Klima zum Beispiel, ja. Beim Klima haben wir eine Notlage. Und das rechtfertigt Einschränkungen der Freiheit, die ich normalerweise nicht verhängen wollen würde. Oder unsere Demokratie, ja. Bei der Demokratie haben wir eine Notlage. Und das rechtfertigt zum Beispiel meiner Meinung nach das Verbot einer Partei, obwohl 20% oder gerade weil 20% der Menschen diese Partei unterstützen. Eigentlich keine Maßnahme, die man machen will, eine Partei einfach verbieten, die von so vielen Menschen gewählt wird. Aber weil wir eine Notlage haben in Bezug auf unsere Demokratie, wird es gerechtfertigt. So. Und dasselbe machen jetzt die Rechten, indem sie eine Notlage einfach erfinden und durch diese Notlage dann völlig übertriebene, barbarisch, drakonische Maßnahmen rechtfertigen. Und das alles irgendwie unter bestimmten Euphemismen, die auch in den Medien reproduziert werden, die irgendwie den Eindruck erwecken von, ja, Realpolitik. Ja, wir können uns jetzt diese ganzen moralischen Bedenken nicht mehr leisten und immer, ja, das Gericht verbietet das und das und die Menschenrechtskonvention verbietet das und das, da muss ja jetzt auch irgendwie mal Schluss sein und das akzeptieren die Menschen nicht mehr, ja, sie können diese Ausreden nicht mehr hören, wo man sich nur denkt, so, was zur Hölle? Und da fehlt mir definitiv, oder fehlen mir die auch reichweitenstarken Medien. Und es gibt natürlich sehr, sehr tolle Medien, die praktisch, ja, Haltung auch so ein bisschen zu ihrer Aufgabe gemacht haben, die diese Mythen auch widerlegen. Aber ich meine, dafür haben wir eigentlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, der ist nicht da, um neutral zu sein, sondern der ist da, um fair zu sein, ja, um nicht parteiisch zu sein, aber um in der Frage Demokratie gegen Antidemokraten ganz klar auf der Seite der Demokratie zu stehen, demokratiefeindliche Mythen zu widerlegen. Und wenn ich dann so Aussagen höre wie CO2 gilt als wichtigstes Treibhausgas. Nein, CO2 gilt nicht als wichtiges Treibhausgas. Die Hamas gilt als antisemitisch. Nein, das sind alles so Aussagen, wo ich mir denke, was ist denn so, man kann doch nicht neutral sein zwischen einer Lüge und einer Wahrheit. So, das sind meiner Meinung nach Punkte, in denen, ich sag mal, die großen Medien, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch andere große Medien momentan scheitern oder versagen. Ich weiß nicht, ob scheitern oder versagen. Auf jeden Fall ist das eine Gefahr.
Ich würde eher scheitern als versagen nehmen, glaube ich.
Du glaubst also, ich würde sagen, scheitern ist im Vergleich zu versagen ja eher, impliziert eher, es ist Absicht. Oder?
Nö. Nö, das, so hatte ich das nicht gemeint.
Sondern?
Ich fand Versagen in der Härte drastischer insgesamt. Aber ja, unter dem Strich kommt es aufs selbe raus. Ja, es werden wilde Zeiten, Jay-Z, es werden wilde Zeiten die nächsten Jahre. Ich bin froh, dass wir das jetzt, oder toi toi toi, wenn es dem dann tatsächlich so ist, dass dein Studium erstmal auf deutlich sichereren Füßen steht, als es vor dem Stipendium gewesen ist. Und ansonsten habe ich echt ein bisschen Respekt vor den nächsten Jahren, muss ich sagen. Insgesamt so.
Ja, es ist wirklich, also für mich spitzt sich die Situation insofern ein wenig zu, dass es was sich in den letzten Jahren eigentlich begonnen hat und was sich immer weiter fortsetzt, dass unsere Fähigkeiten, ja, unsere Aussichten sich immer weiter wachsen, sich immer weiter verbessern, ich immer mehr und stärker das Gefühl habe, etwas beeinflussen zu können und wirklich eine reale Chance habe, einen echten Unterschied zu machen. Ich aber weiterhin das Gefühl habe, dass die Aufgaben schneller wachsen als meine Fähigkeit irgendwie zu bewältigen, deutlich schneller. Und da habe ich einfach den Gefühl eines sehr großen Kontrollverlustes irgendwie, besonders in Bezug auf das, was in den USA passiert, weil ich mich dort wirklich einfach komplett machtlos fühle und ich dieses, ja, es sind die USA, das betrifft uns nicht, selbst, das ist natürlich Quatsch, natürlich betrifft es uns, aber selbst wenn es uns nicht betreffen würde, ist es mir doch egal, ob Transmenschen zum Beispiel in den USA leiden oder ob das Transmenschen sind, die hier in Deutschland leben. Jetzt mal als ein Beispiel, so, das ist ja, ich meine, wie viele Kilometer die von mir entfernt sind, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Das Problem bleibt gleich groß. Und das kann man ja nicht besser ignorieren.
Es gibt keine geografische Solidarität.
Nein.
Ja.
Nein. Und abgesehen davon, worüber ja niemand redet, Dinge wie die Wasserkrise beispielsweise gibt es ja auch noch. Die verschwinden ja nicht, nur weil plötzlich andere Geschehnisse zu die Weltbühne dominieren oder weil wir in Europa auch mal wieder Probleme haben, die von größerem Ausmaß sind. Und auch dort die Entwicklungshilfe beispielsweise, die von den USA ausgeht, ja, die war alles andere als nachhaltig und perfekt vorher, ja, aber sie war wenigstens dort. Und diese Entwicklungshilfe wird ja momentan völlig zusammengestrichen, demontiert, ohne dass das wirklich, ich meine, das geht ja völlig unter in dem, was die alles gemacht haben. So, also sie machen ja jeden Tag so viel, dass niemand darüber spricht, dass sie Entwicklungshilfeprogramme zusammenstreichen, wodurch Fortschritte, jahrzehntelang erkämpfte Fortschritte bei der Bekämpfung von bestimmten Krankheiten oder von mangelnder Ernährung wieder zunichte gemacht werden. So, das ist ja, also davon hört ja niemand was. Das
ist die größte mafiöse Geldmaschinerie, die man sich nur jemals hätte vorstellen können. Ja. Palantir und Co. Das hängt ja, also das, ja. Wir wollen eigentlich über was Positives sprechen, haben wir vorhin gesagt. Müssen uns aber, glaube ich, auch ein bisschen beeilen. Das ist nämlich gerade ganz schön frisch geworden irgendwie, ne? Irgendwie ganz plötzlich, vorhin war noch so richtig Sonnenschein und jetzt ist es doch sehr, sehr schnell sehr, sehr duster geworden und auch ein bisschen windelig. Ja. Ja. Hast du denn was Positives zu erzählen?
Ja, wir können über den neuen Beschleuniger reden, den sie am CERN bauen
wollen. Ja, erzähl mal was von dem neuen Beschleuniger. Cool. Was kann der neue Teilchenbeschleuniger?
Also er ist ja noch nicht gebaut.
Ja.
So, es ist aber der LHC, der aktuell größte Beschleuniger, den ich auch sehen durfte, als ich am CERN war. Der hat das Higgs-Boson gefunden, 2012. Und damit praktisch die letzte Vorhersage des Standardmodells der Teilchenphysik bestätigt. Ja, das Standardmodell der Teilchenphysik ist unsere aktuell beste Beschreibung letztlich des Universums oder zumindest des Mikrokosmos. Und mit der Entdeckung des Higgs-Bosons ist dieses Standardmodell mehr oder weniger fertig. Aber es ist trotzdem nach wie vor unvollständig, weil es entscheidende Schwächen hat. Ja, es erklärt nicht, was ist dunkle Materie, ja, die aber offensichtlich existiert, die wir messen können. Es erklärt nicht die Expansion, die Ausdehnung des Universums, also dunkle Energie. Es erklärt nicht, wie funktionieren schwarze Löcher, was ist im Inneren von schwarzen Löchern. Und es erklärt nicht den Urknall, den Ursprung des Universums. Also schon ziemlich entscheidende Fragen. Und es erklärt auch nicht...
Was machen diesen Wissenschaftler den ganzen
Tag? Ja, das klingt so, als hätte man jetzt in 2000 Jahren, wäre man eigentlich keiner wirklich wichtigen Frage irgendwie näher gekommen. Aber das heißt ja nicht, dass unsere bisherigen Antworten falsch sind.
Hängt es am Mindset?
Nee, es hängt nicht am Mindset. Nee. Es heißt ja nicht, dass wir nichts wissen oder dass unsere bisherigen Antworten falsch sind. Ich meine, im Gegenteil, unsere bisherigen Antworten sind so gut, dass es total schwer ist, die Beispiele zu finden,
Trump hat recht, die sucht nur Ausreden. Trump hat, glaube ich, recht, diese ganzen Wissenschaftssüchte abschaffen, zack, und wenn sie was Gescheites gefunden haben, sollen sie sich melden. Aber so, das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Eigentlich muss man das wirklich so betrachten, wir wollen unsere eigenen Theorien widerlegen, weil sie bestimmte Phänomene, die wir erklären wollen, nicht erklären können. Aber unsere Theorien sind so gut, dass wir keine Beispiele finden, um sie zu widerlegen. Und da kommen diese Beschleuniger ins Spiel. Man versucht eben noch höhere Energien zu erreichen, um irgendwie Prozesse zu finden, bei denen das, was wir beobachten, abweicht von dem, was das Standardmodell sagt. Und wir haben verschiedene Erweiterungen oder Alternativen für das Standardmodell, die erklären sollen, also diese Lücken, die es hat, dunkle Energie, schwarze Löcher, Urknall etc., die diese Lücken füllen, die erklären, wie Raum und Zeit auf mikroskopischer Ebene aufgebaut sind. Und diese verschiedenen Theorien machen verschiedene Vorhersagen. Bei allem, was wir bisher beobachten, müssen diese Vorhersagen übereinstimmen mit dem Standardmodell. Ja, weil wir beobachten ja das, was wir beobachten. So, jede Theorie muss das erklären können, was wir bisher beobachtet haben. Und spannend wird es dann eben in den Prozessen, wo diese Theorien etwas anderes prognostizieren als das Standardmodell. Und um diese Prozesse zu untersuchen, baut man Beschleuniger. Und der LHC hat keine solche Abweichung gefunden. Der LHC hat das Standardmodell immer nur besser bestätigt, aber keinerlei Hinweise auf eine neue Physik geliefert. Und das war für viele durchaus eine Enttäuschung, weil man ja ihn schon auch gebaut hat oder das Geld auch investiert hat in der Hoffnung, dass er zum Beispiel die Supersymmetrie beweist oder einen anderen Hint auf eine neue Physik, und das hat er nicht getan. Und jetzt gibt es am CERN eben die Überlegung, einen noch größeren Beschleuniger zu bauen, ja, mit einem Umfang von bis zu 100 Kilometern zwischen der Schweiz und Frankreich. Und dieser Beschleuniger soll eben noch viel, viel höhere Energien erreichen, in der Hoffnung, dass man dann dort Prozesse betrachten kann oder beobachten kann, die eine Physik jenseits des Standardmodells zeigen. Zum Beispiel eine der sicherlich brisantesten Entdeckungen wäre, wenn wir herausfinden, dass die Gesetze der Gravitation, dass die Gravitation irgendwie anders funktioniert auf ganz, ganz kleinen Maßstäben. Das würde sich beispielsweise darin manifestieren, dass mikroskopische schwarze Löcher entstehen könnten bei bestimmten Kollisionen. Das wiederum hängt zusammen mit der Möglichkeit von Extradimensionen. Ja, der Frage, gibt es vielleicht mehr als drei Raumdimensionen im Universum? Nur sind diese Extradimensionen so mikroskopisch klein, dass sie kaum eine Rolle spielen bei alltäglichen Prozessen. Das wären sicherlich so die brisantesten Dinge, die man entdecken könnte an einem solchen neuen Beschleuniger. Aber was man definitiv kann, ist, man kann sehr, sehr viele Parameter unserer Theorien noch genauer vermessen und hat dann eben die Hoffnung, dass man dort diese entscheidenden Abweichungen findet, die uns irgendwie Hinweise darauf geben, wie Raum und Zeit tatsächlich aufgebaut sind, sodass wir dann fragen wie, was war eigentlich der Urknall? Gab es einen vor dem Urknall? Wie funktionieren schwarze Löcher? Wie sind Raum und Zeit eigentlich aufgebaut? Diese Fragen dann beantworten zu können.
Aber sollte sich die Wissenschaft statt mit wie hat das alles angefangen, nicht sich aktuell eher damit beschäftigen, wie stoppen wir es, dass es nicht bald alles endet?
Ich denke, das ist ja keine Aufgabe der theoretischen Physik, sondern...
Ach so.
Das sind verschiedene wissenschaftliche Disziplinen. Ich finde, allermeisten wissenschaftlichen Disziplinen haben irgendwie eine Existenzberechtigung.
Geologie?
Ja, auch natürlich auch Geologie. ich halte gar nichts von diesem, natürlich kann man das scherzhaft machen, aber von diesem, dass wissenschaftliche Disziplinen sich gegenseitig ihre Relevanz absprechen und in den Naturwissenschaften man sagt, ja, die Geisteswissenschaften seien doch nutzlos und seien keine echten Wissenschaften. Ja, das ist völliger Quatsch. Ja, wenn man, muss sich nicht wundern, dass wenn man die Geisteswissenschaften herunterredet oder demontiert, die sich letztlich damit beschäftigen, wie können menschliche Zivilisationen dauerhaft bestehen, wie können Menschen miteinander koexistieren, dass das abgeht, was hier momentan abgeht. So. Also keine Wissenschaft ist weniger wichtig irgendwie als die andere. Aber ich finde auch, dass es niemals darum, oder dass wir niemals in eine Situation kommen sollten, wo es nur noch um das Überleben geht, um das nackte Überleben. Ja, dass was uns als Menschheit eigentlich von allen anderen Arten unterscheidet, dass wir das irgendwie verlieren und dass wir letztlich leben wie Tiere, die nur noch irgendwie versuchen zu überleben, genug zu essen zu haben, etc. Sondern diese Fragen, die wir haben, wo kommen wir eigentlich her und warum sind wir hier, das sind die Fragen, die uns menschlich machen, die uns von allen anderen unterscheiden. Wenn wir uns aufhören, diese Fragen zu stellen, dann hören wir irgendwie auf, besonders zu sein und dann verlieren wir das, was uns erst so schützenswert macht.
Das ist ein fantastisches Schlusswort, finde ich. Ich denke, wir sollten jetzt in die nächsten Dimensionen uns begeben. Und meine Dimension wäre diese Dimension zwischen der Matratze und der Bettdecke. Das wäre die nächste Dimension, in die ich mich gerne stürzen würde. Was hältst du davon? Du hast noch zu tun, oder was?
Ja,
ich hab's zu tun. Ach du meine Güte. Komm, dann noch einen letzten Schluck Malzbier. Und du bist ja die ganze Woche noch da. Wir werden ja bestimmt die Woche nochmal podcasten, bevor du fährst, oder?
Ja.
Ja.